Frau Anita Wolf spricht in Leoben, Steiermark, über das Thema Die Auswirkung des Heiligen Geistes 1967. Aufgenommen von Josef Brunnader.
Gott sei mir gnädig, nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und ich rein bleibe, wenn ich gerichtet werde. Du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Du lässt es mich wissen, die heilige Weisheit. Entsündige mich mit dieser, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich nie weiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz von meiner Sünde und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Meine lieben Freunde, unsere heutige Christenheit, ganz gleich, wo wir sie ansehen, ob in einer oder der anderen Kirche, in einer oder der anderen Gemeinde, müssen wir feststellen, dass sie sich heute wesentlich verirrt hat. Verirrt von der Wahrheit des Geistes und von der Erkenntnis aus dem Geist. Wenn man die verschiedenen Richtungen betrachtet, so sehen wir zwei Hauptteile, die sich allerdings untereinander noch extra sehr zersplittern. Der eine Teil geht nach dem Buchstaben. So steht es geschrieben und da ist nichts davon wegzunehmen und ich brauche gar nicht darüber nachzudenken. Ich brauche nur lediglich das gedruckte Wort aufzunehmen und eventuell danach zu tun. Die andere Seite, sogar noch die krassere, ist die, dass sie heute ihr Ego so sehr hochstellen. Wir, ich. Und sie vergessen das wunderbare Wort, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine Götzen haben neben mir. Dieses heilige Ich steht allein zu Gottes Recht. Und wenn wir als seine Kinder, die er geschaffen und mit seinem Geist begnadet hat, auch ein Ich haben, so ist es doch einzig und allein ein allerkleinster Widerhall des heiligen Gottes Ich. Aber nein, man erhebt sich. Wir müssen das tun, wir müssen uns selbst erlösen, wir müssen dies und jenes vollbringen und was alles zutage gefördert wird. Wenn man in den vielen kleinen Kreisen und Gemeinden und Sekten und überall herumgeht und herumhorcht, so gibt es auch zwei Dinge. Entweder wird man traurig, dass Gottes wahrhaftiger Geist nicht mehr richtig wirkt unter diesen Menschen. Oder aber man muss sich sagen, ja, wo bleibt denn dann Gott mit seiner Wahrheit und mit seinem Heiligen Geist? Wo? Wenn wir aber in unser Herz hineinhorchen und wenn wir da erprüfen und wenn wir uns nicht bloß auf den toten Buchstaben verlassen, wie er leider auch in den Kirchen gepredigt wird, womit ich die Kirche nicht angreife, dann werden wir doch erkennen, dass es eine innere Wahrheit gibt, das Wehen des Heiligen Geistes. Wie auch der Herr gesagt hat, der Geist kommt, das Wehen ist, wie es will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht. So sind auch wir Menschenkinder jetzt, zumal in dieser Endgerichtszeit, auf eine Bahn gestellt, die uns nicht ganz so leicht fallen lässt, den wahren Geist aus Gott, aus einer wunderbaren, lebendigen Wahrheit zu erfassen, oder das, was uns durch die Jahrhunderte rein buchstabenmäßig überliefert worden ist. Als zwei Beispiele im Vorhinein will ich etwas anfügen. Josua nimmt die Stadt Jericho ein im Beisein eines Engels, der Fürst über das Heer des Herrn steht da. Und nachdem die Stadt eingenommen ist, heißt es, verflucht sei, der diese Stadt wieder aufbaut. Nun wurde aber diese Stadt wieder aufgebaut und der Herr als Heiland ging in sie und predigte dort. Das ist an sich ein so krasser Widerspruch, den wir nicht einfach buchstabenmäßig ausgleichen können. Das gibt es nicht. Wir müssen fragen, was steckt dahinter? Denn entweder ist der Verfluch, der die Stadt wieder aufbaut, dann kann der Herr als Heiland, als Gott, nicht selber in diese verfluchte Stadt hineingehen. Noch dazu, da in dieser Stadt eine Prophetenschule aufgebaut worden ist. Was ist richtig? Das eine oder das andere? Oder liegt in dem Wort, es soll verflucht sein, das heißt, es soll der ausgeschlossen sein aus der Lichtgemeinde, der diese Stadt wieder aufbaut, wie sie war. Das ist das, was fehlt. Wie sie war. Sodom und Gomorra gingen unter, weil ihr Maß vollkommen übervoll war. Jericho brauchte nicht so unterzugehen, denn es waren Menschen drin, die aus der Vorgeschichte von Abraham den Glauben bewahrt hatten. Man nennt zum Beispiel die Rahab eine Hure. Das ist sie nicht gewesen. Sie war eine Spionin für die Kanaaniter. Die Kanaaniter haben sie als Spionin bezeichnet, weil sie nicht ihren Gott Nisroch geopfert hat, mit ihrem Anhang, mit ihrer Familie, sondern dem Glauben Abrahams noch angehängt hatte. Darum war sie für die Stadt eine Hure. Das heißt, sie hat mit anderen sich abgegeben. Sie hat sich mit den Israeliten, den Nachkommen eines Abraham, abgegeben. Und darum wurde sie in die Geschichte als Hure eingeführt. Denn eigenartig darf ja sein, dass die Kundschafter des Josua, mit dem der Fürst über das Heer des Engels, der über das Engelsheer, über das Heer des Himmels doch schließlich und letzten Endes eine Gemeinschaft geschlossen hatte, dass der ausgerechnet seine zwei Kundschafter losschickt und die in das Haus der Rahab kommen. Das muss ja eine innere, wunderbare, geistige Verbindung da sein. Oder aber die ganze Geschichte wäre eben nur eine gewisse Illusion, wäre nur irgendwie hergeholt und nur um irgendein Prestige zu wahren, wäre sie so in die Geschichte eingegangen. Das kann nicht stimmen. Ebenso bei der Einnahme von Jericho, dass tatsächlich die Hure Rahab mit ihrer ganzen Familie gerettet wird. Sie hängt ein rotes Seil aus ihrem Haus heraus. Rot, die Farbe der Gottesliebe. Seil, das Band, mit dem sie durch den wahren Glauben mit ihrer ganzen Sippe sich an Gott angehängt hatte oder sich von Gott anhängen ließ. Und das war das Zeichen ihres Hauses, dass man sie verschont hatte. Nicht nur, dass sie die zwei Kundschafter aufgenommen hatte. sondern um des Glaubens willen ging es, dass ihre ganze Sippe errettet wurde. Wenn wir aber nun weitersehen und bleiben bei dem Wort, dass Josua im Auftrag des Herrn das sagt, im Auftrag des Herrn verflucht sei, der diese Stadt wieder aufbaut, und sie wird wunderbar wieder aufgebaut, eine Prophetenschule wird eingebaut und der Herr selbst als unser lieber Heiland geht wie oft nach Jericho und predigt dort. Als Gott, der die Gesetze selbst gegeben hat, als Gott, der dem Josua gesagt hat, lasse das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern halte es Tag und Nacht, auf dass du tust alle Dinge danach und du wirst weise handeln können. Dieser selbe Gott kann auf der einen Seite nicht die Stadt verfluchen und auf der anderen Seite hineingehen und dort predigen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir sehen also, dass der Buchstabe in diesem Falle ganz bestimmt verwirrt. Wenn wir aber den lebendigen Geist erkennen, der dahinter steht, dann merken wir, dass der reine Verlauf der Sprache ganz anders gedeutet werden kann. Aber nun, auf welche Weise? Wie können wir das Vermögen erwerben, die Klarheit und die Wahrheit zwischen dem toten Buchstaben und dem lebendigen Wort Gottes in seiner Offenbarung zu erkennen? Wie ist es möglich, dass wir dahinter schauen, hinter den Vorhang des Lichtes, dass dort ein Strahl herausdringt und uns erhält? Wenn wir nun ein Wort unseres Heilandes betrachten, das er in der wunderbaren Bergpredigt gesprochen hat, so sehen wir, dass er sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüdel vom Gesetz, bis das es alles geschehe. Ja, welcher Buchstabe? Der Tote, an dem wir sehr oft auch in der Heiligen Schrift merken, dass nicht wenige Stellen sich widersprechen, oder aber der Buchstabe seines heiligen Wortes aus dem Wehen seines Geistes. Ein Tüdel vom Gesetz. Er hat das Gesetz gegeben. Das Gesetz der Liebe, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Die wunderbaren Gebote, die man schon im 3. Buch Mose und im 5. Buch Mose vorfindet. Da sehen wir auch das. Der Herr sagt zu seinen Jüngern, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr tun sollt, wie ich getan habe. Liebet Gott über alles und deinen Nächsten als dich selbst. Jetzt stehen aber diese beiden Gebote tatsächlich buchstäblich und wörtlich schon in Mose. Also ist es kein neues Gebot, sondern wieder neu gegeben worden, weil es verloren gegangen war. Man hatte es missachtet. Man hatte gar nicht mehr daran gedacht, Gott wirklich über alles zu lieben und den Nächsten als sich selbst. Beweis. Maleachi, der letzte Prophet in Israel, 400 Jahre vor Christus. Es ist der sogenannte letzte kleine Prophet. Aber was verkündet er alles in seinen wenigen Worten? Und die 400 Jahre sind tote Jahre für das Volk. Es kommt bis zur Geburt Jesu, bis zum Kommen des Herrn, kein Prophet mehr in Israel. Weil das Volk sich an die Satzungen geklammert hatte, an die Weltgesetze, an das Gesetzesbuch, wie heute unsere Richter sich an ihr Gesetzesbuch halten müssen. An das Äußerliche, was nur die Welt betraf, aber nicht den Geist, nicht das Wesen des Heiligen Geistes. Das war verloren gegangen. Und darum haben sie 400 Jahre lang keinen Propheten mehr. Sie wollten auch gar keinen haben. Es war ihnen ganz egal, ob noch ein Gotteswort kommt oder nicht. Die Hauptsache ist und war, dass sie nach ihrem Dafürhalten leben und handeln vor allen Dingen und wandeln konnten und dass sie ihre Geschäfte gemacht haben und dass sie dies und jenes für sich weltlich ergattert haben. Wie der reiche Jüngling und der reiche Mann. Nun iss und trink, liebe Seele, du hast jetzt genug. Und der Herr sagt zu Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. So hat auch damals das Volk 400 Jahre lang sich einzig und allein mit dem Weltlichen begnügt und das Wesen Gottes missachtet und verloren. Auch das Gesetz von Sinai. Und dann sagt der Herr hier, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, dies zu tun, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, zu bestätigen, euch wieder neu zu bringen, mein heiliges Wehen euch wieder zu offenbaren, damit ihr lebendige Seelen werdet und euch von eurer Welt und von euren Weltgefahren abwendet. Was das Volk tut, wissen wir. Aber es handelt sich hier nicht nur um das Volk Israel im kleinen Rahmen, sondern es handelt sich als Beispiel für die ganze Welt, für alle Völker. Gehen wir doch die letzten Jahrhunderte bis Christus zurück, die rund 2000 Jahre. Welches Volk hat Gott über alles gestellt? Keines. Nicht eines. Darum haben wir auch keinen Grund, auf einen oder den anderen einen Stein zu werfen. Wie der Heiland gesagt hat, wer ohne Sünde ist, der werfe einen Stein auf sie. Und so haben auch wir in unserer heutigen Zeit kein Recht, dies zu tun. Darüber hinaus aber können wir unbeschadet die Klarheit und die Wahrheit ansehen und aus der Tiefe herausholen und uns ein Beispiel daran nehmen. Wir lernen vom Guten und wir lernen auch vom Bösen. Wir lernen das Gute lieben und wir lernen das Böse überwinden, wenn Gottes Geist in uns weht, wenn er in uns lebendig wird. Nicht der tote Buchstabe, sondern das lebendige Wort. Wie Johannes so wunderbar mit seiner Epistel beging, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Über diese wenigen Verse allein einmal eine Aussprache zu halten, würde sehr wichtig sein. Heute führt es etwas zu weit. Aber einiges werden wir dabei schon noch streiten. Jetzt nun in der wunderbaren Bergpredigt, wo der Herr unter anderem die 10 Seligpreisungen spricht. 10. Seine 10 Gebote. Und nun auf einmal nach dieser Seligpreisung kommt er auf das Gesetz und die Propheten. Ich habe mein Wort gesetzt. Mein Wort steht fest da. Das ist unverrückbar. Das ist nicht zur Seite zu schieben. Das ist nicht zu zerbrechen. Das ist nicht zu umgehen. Und wenn ihr euch hinter mich herumschlängeln wollt, ich sehe alles. Ich sehe euer Gebaren, euer Äußeres und euer Inneres Wünschen. Ich sehe, was ihr denkt und ich höre, was ihr sagt und ich merke, was ihr tut. und gerade so wunderbar in der Verbindung der Seligpreisung und dem Ich halte nicht nur das Gesetz, denn es ist mein Gesetz, was ich gegeben habe und meine Propheten, die ich geschickt habe. Und nun dieses Tücken des Buchstabens. Was hat wohl der Heiland damit gemeint? Sollte er wirklich, wie wir ja nun schon zwei Beispiele gesehen haben, das rein Geschichtliche, das sich durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende etwas verzerrt hat, ganz logisch durch die wiederholten Übersetzungen, sollte er das gemeint haben? Oder sollte er den Buchstaben seines heiligen Gedankens gemeint haben, aus dem er alle seine Werke geschöpft hat? Ich weiß es.
Ja,
sagen wir noch einen großen dieser Spruch. Äußerlich. Ob es innerlich ein Widerspruch ist, aus dem Sehen des Geistes, das werden wir erfahren. Paulus sagt an die Römer, nun aber sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, also dass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. An sich ist das ein glatter Widerspruch zu dem, was der Heiland gesagt hat. Und doch ist Paulus der Gesandte Gottes für die Heiden und hat viel gewirkt. Ob ihm alles gelungen ist, sei dahingestellt. Auch darüber haben wir keinen Stab zu brechen. Denn wir müssen uns immer hineinversetzen in die Zeit und in den Menschen und in die Umstände, die gewesen sind. Fragen wir uns doch, ob wir heute einen Paulus darstellen könnten. Ob wir in der Lage wären, wie ein Paulus zu wirken und alles auf sich zu nehmen. Ich glaube, wir würden alle mehr oder weniger kapitulieren. Ja? Und doch sagt hier Paulus scheinbar das Gegenteil von dem, was der Herr sagt. Nun wollen wir uns mal überlegen. Der erste Teil der Bibel, vor allen Dingen die fünf Bücher Mose, sind aus dem Altchaldäischen ins Hebräische übersetzt worden. Vom Althebräischen ins Neuhebräische, vom Neuhebräischen ins Griechische. Vom Griechischen ins Römische, vom Römischen ins Altdeutsche und vom Altdeutschen ins Neudeutsche. Diese Übersetzungen bringen unwiderruflich Veränderungen mit sich, die aber hier tatsächlich nur am Buchstaben hängen und nicht am lebendigen Geist, der uns durch die ganze Heilige Schrift entgegenweht. Dieser Geist ist einfach universell. Dieser Geist ist mit nichts aufzuheben. Und wenn Freunde, wie ich schon gehört habe, sagen, ja, das Alte Testament ist sowieso ganz abgeschafft, das brauchen wir nicht mehr, das ist das, was Paulus hier meint. Aber nicht den ersten Bibelteil, das Gesetz, das Gott gegeben hat, sondern die die nach und nach entstanden sind. Das ist das, was Paulus meint. Aber den Unterschied zwischen Gesetz und Satzung hat man in den Übersetzungen nicht herausschälen können und hat infolgedessen einfach Gesetz gesagt. Ein anderes Beispiel. Asmodi und Tophet. Asmodi, Dämon. Tophet, Teufel. Da man nicht wusste, wie man das übersetzen konnte, hat man einfach böser Geist dafür gesagt. Und das ist falsch. Denn Geist ist Gott. Und Gott ist gut. Und alles, was wir mit Geist bezeichnen, ist und bleibt souverän in der ewigen Wahrheit und Güte unseres Gottes. Ich habe kein Recht zu jemandem, oder jemanden mit dem Wort bösen Geist zu bezeichnen. Die richtige Übersetzung wäre Wesen. Das Wesen, das sich in sich selbst verkapselt hat, das Wesen, das noch nicht von dem Geist Gottes durchweht ist, also ein gewisser, nicht direkt, toter Lebensfunke ist. So wie wir im Traum etwa etwas erleben, wir merken es sogar früh, aber wir können über diesen Traum nicht bestimmen und nicht verfügen. Der Traum kommt und ist da, mit und ohne unseren Willen, mit und ohne unsere Abwehr. Das ist so der Begriff des Wesens, das noch nicht voll bewusst in eigener Souveränität denkt und handeln kann, denken und handeln kann. Das ist der Unterschied zwischen Wesen und Geist. Und das hat man als Beispiel gesagt, eben in den vielen Übersetzungen nicht klar genug herausschälen können. Nach und nach aber kommt doch die Wahrheit an den Tag, und gerade durch diese scheinbaren Widersprüche in der Heiligen Schrift, scheinbaren. Wir haben da noch eine Stelle von Paulus, und zwar: nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken als von uns selbst. Da haben wir das Wesenhafte, was in uns noch nicht zur wahren Klarheit gekommen ist. Das Undefinierbare, das, was ich erst ansprechen lassen muss von Gottes Wahrheit und von Gottes Geist. Aber weiter, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Von Gottes Geist, von seiner Heiligkeit, von seinem Sehen, von seiner Offenbarung, von seiner Wahrheit und Klarheit. Und dieser hat uns tüchtig gemacht, das Anzuführen des Neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. So klar lässt sich überhaupt kaum noch etwas herausschälen, dass wir erkennen, wo sind wir hergekommen mit unserer ganzen Religiosität heute, mit unserer ganzen Christenheit, mit unserem christlichen Empfinden, wo stehen wir und wo gehen wir hin? Wir sind in einem solchen großen Konglomerat angelangt, dass es wirklich schwer ist, uns eine klare Bahn von Gott aus schaffen zu lassen. Er hat sie geschafft. Aber ob wir darauf gehen, und da haben wir wieder ein wunderbares Beispiel des Herrn. Der Weg ist breit, der ins Dunkel führt, in die Abirrung. Und der Weg ist schmal, der in den Himmel führt. Nun hat er damit keinesfalls nur diese beiden Ansichten gemeint. Denn wir Christen haben uns mehr oder weniger beide Wege erwählt. Den breiten, ich brauche gar nicht darüber nachzudenken, was mich der Priester lehrt, das glaube ich, und damit komme ich in den Himmel. Ich gehe in die Kirche, ich mache meine Sünden offenbar und da wird mir vergeben und damit bin ich wieder frei und habe eine weiße Weste an. Ich brauche überhaupt nicht zu suchen und zu forschen, obwohl der Herr sagt, such es in der Schrift, denn er meinet, er habe das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeuget. Ich brauche nur darauf zu hören, was mir der Pfarrer oder ein Prediger oder sonst jemand sagt. Ich brauche nicht darüber nachzudenken. Das ist der breite Weg. Der schmale Weg ist, dass sie heute sich so viel vornehmen, was mit dem wahren Gottesglauben und mit der wahren Gottesoffenbarung gar nichts mehr zu tun hat. Ein paar Dinge, die Selbsterlösung, die sehr stark kursiert. Die Meditation, die Yoga-Übung, alles das, was den ostlichen Völkern aufgrund ihrer jahrtausendalten anderen Kultur dienlich ist, aber nicht uns. Wir können keine echten Yoga werden, weil uns das seelisch-blutsmäßige Herkommen fehlt. Wir können uns nicht so konzentrieren, wie die Yoga das tun, die Echten. Darum brauchen wir das auch nicht. Aber das ist der schmale Weg, ja, ich tue das, ich. Und so steht unser hochgerühmtes Ego über Gottes Geist und über seine Offenbarung und über seinem heiligen Wehen. Ein schmaler Weg, von dem diese Freunde sehr leicht herunterfallen können. Sie haben kein Geländer, sie haben keine Brücke, sie wissen nicht, wo ihr Abirrungsweg hinführt. Andererseits hat Gott uns durch alle seine echten Offenbarungen auch einen breiten und einen engen Weg gegeben. Den breiten Weg seiner Gnade und den engen Weg unserer Überwindung. Denn die Überwindung fällt uns schwer. Aber die Gnade Gottes ist immer da. Wie eben Paulus hier so wunderbar gesagt hat, Gott hat uns tüchtig gemacht, das Anzuführen des Neuen Testaments. Damit ist nicht dieses Neue Testament in der Bibel gemeint, sondern wieder neu gegeben, was die Menschen verloren hatten. Gott braucht keine zwei Testamente zu geben, denn er ist der ewige, allmächtige und wunderbare, der von Ewigkeiten her an alles erschaffen hat und der nicht nachzudenken braucht, um etwas zu sagen und um etwas zu tun. Der seine Schöpfungen aus seinen Händen herauskleiden ließ und hält sie ewiglich in seiner Rechten. Er ist kein Fabrikant, der seines Sohnes wegen ein neues Testament machen muss, weil er nun seinen ungehorsamen Sohn enterben muss. Der Fabrikant hat das nicht von mir gewusst, wie sich sein Sohn entwickelt. Aber Gott hat gewusst, wie sich seine Kinder entwickeln. Denn er ist die Allgegenwart und die heilige Allwissenheit. Knüpfen wir ihm ein Fädlein ab, so nehmen wir uns selbst das Gewand seiner Gnade weg. Er allein weiß alles. Und ebenso wie die zwei Gebote, die ich aufzeigen konnte, die wirklich in Mose stehen und nun der Herr zu seinen Jüngern sagt, ein Neugebot gebe ich euch. Nein, ich gebe euch dieses Gebot wieder neu. Ich gebe euch dieses Testament wieder neu, weil ihr alles verloren, alles verschüttet, alles verdorben habt. Und wir heute, liebe Freunde, haben wir alles ganz klar vor uns und in uns? Haben wir nicht auch manches verdorben und verschüttet und zugedeckt? Muss unser himmlischer Vater für uns nicht auch immer wieder jeden Tag seine Güte und seine große herzliche Barmherzigkeit neu leuchten lassen? Stehen wir nicht tagtäglich in seiner Hand, die uns lenkt und führt? So sind auch wir darin, dass wir das Neue brauchen, wieder neu gegeben aus seiner Güte. Denn so sagt dann Paulus noch weiter, so aber das Amt, das durch die Buchstaben tötet und in die Steine gebildet war, Klarheit hatte, also dass die Kinder Israel nicht konnten ansehen, das Angesicht Moses um der Klarheit willen seines Angesichtes, die doch aufhört. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben? Nehmen wir die Parallele, Mose ist auf dem Berg Horeb und empfängt die 10 Gebote und Aaron bildet unter dem Druck des Volkes das goldene Kalb und sagt, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten geführt haben. Wirklich. Und er hat gewusst, welches Wunder sie durch das Rote Meer geführt hatte und durch die Wüste, jetzt zunächst bis zum heilig-herrlichen Berg Sinai. Ja, wie Paulus richtig sagt, sie haben es verdorben, sie haben es zugedeckt, sie haben es mit ihren Buchstaben getötet. Was willst du denn, Josua? Wo ist denn Mose? Er ist schon 40 Tage weg, der kommt überhaupt nicht wieder. Gott hat ihn getötet. Was sollen wir jetzt in der Wüste machen ohne ihn? Aber sich an Gott zu halten und sich von Gottes Hand weiter lenken zu lassen, daran haben sie nicht gedacht, sondern sie machten sich das goldene Kalb, das wachsende Tier der Weltmacht, ein Symbol. Ein Kalb ist unvernünftig, aber es wächst. Und Gold ist die Macht der Materie. So hatten sie ihre Weltmacht in ein wachsendes Gefüge gegeben, gegossen, festgemacht und auch noch auf einen großen Sockel gestellt. Da seht her, was wir geschaffen haben. Und oben auf dem Berg, in heiliger Höhe, steht Gott und gibt seinem Mose, seinem Ordnungsträger Uraniel, seine 10 heiligen Gebote. Und wir, ich vergleiche es immer und alles wieder mit unserer Zeit, sind wir täglich bereit, in dieses heilige Amt des Geistes einzugehen, von dem Paulus hier spricht. Denn dieses Amt ist das, was Jesus gesagt hat. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen, zu bestätigen, euch wieder neu zu schenken, Tag für Tag. Nun wollen wir fragen, was haben wir denn für ein Amt zu erfüllen? Wir sind ein paar Menschen hier an einem kleinen Tisch. Sonderbarerweise sind wir heute gerade 10 und können ruhig einmal sagen, es ist ein schönes Symbol der 10 Gebote. Und welches Amt haben wir? Uns gegenüber, unseren Freunden gegenüber, der Menschheit gegenüber und Gott gegenüber. 4 Dinge. Uns gegenüber hätten wir das Amt der einfachen, schlichten Erkenntnis unseres Ungenügens, unseres Versagens Tag für Tag. Unseren Freunden gegenüber Duldsamkeit, Liebe, Nachsicht, die nicht immer im Streicheln sich äußert. Ein Kind, das nur weich erzogen wird, fällt sehr rasch in seine eigene Grube des Hochmutes. Und wenn wir unseren Freunden uns gegenseitig helfen, dann muss ebenso manchmal ein ernstes Wort der Liebe erfolgen, wie auch Gott uns ernst erzieht aus seiner Güte. Denn nicht größer ist seine Güte als im Ausdruck seines Ernstes, seiner Wahrheit, seiner Offenbarung. Und der Menschheit gegenüber, was haben wir denn da für ein Amt? Sind wir in der Lage hinauszugehen, auf die Straße uns hinzustellen und zu predigen? Nein. Einmal sind wir nicht dazu in der Lage, zweitens würde das sofort verboten werden. Tja, wie sollen wir uns denn der Menschheit gegenüber verhalten? Wo ist denn da das Wehen des Geistes und die Erfüllung des Amtes aus dem Heiligen Gesetz? Das hängt ihrem ersten Amt zusammen uns gegenüber. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, und ihr sollt ein Beispiel sein, im Kleinen wie im Großen, in euren Gedanken, Worten und Taten, die erst dann eine echte Folge zeitigt, wenn wir aus Gedanke, Wort und Tat uns vom Geist Gottes umwehen und durchwehen lassen, wenn wir uns von seinem heiligen Schöpferfeuer durchgluten und umlohen lassen, wenn wir uns von seinem Heilsgewässer umfluten und durchspülen lassen, wenn wir Wasser und Ufer sind in einem, wenn wir Ernte sind und Ernteleute. Wir können beides sein. Für uns selbst sind wir die Ernte Gottes. Für unsere Freunde, für die armen Verlassenen, die in ihrer Seele noch wesenhaft sind, die weder richtig glauben oder in allen Welttanz sich verlieren, da können wir Ernteleute sein. Das muss nicht immer offenbar sein, weil wir es nicht immer können. Aber wenn wir mit unseren Gedanken täglich an die arme Menschheit denken, an all die Not und all das Leid und Elend und Katastrophen und Tod und Gefängnis und was die ganze Schmach dieser Welt jetzt ist, dann stehen wir im Amt für die ganze Menschheit da. Ob wir es mit stillen Gedanken tun oder im Gebet oder uns auch einmal darüber austauschen, und das ist eines wie dasselbe, wie das andere, ein und dasselbe. Denn die Gedanken sind Kräfte, und die Gedanken nimmt Gott und streut sie aus als seinen heiligen Samen. Wir brauchen keine Ausstreuer zu sein, aber es kommt darauf an, ob wir taube Ehren zeitigen oder reiche Reden. Das liegt an uns. Und hierin wurzelt das Amt für die ganze Menschheit. Nun aber die vierte Frage, das Amt für Gott. Können wir wirklich für Gott etwas tun? Oder tut Gott für uns alles? Sind wir in der Lage, etwas zu vollbringen, was Gott scheinbar nicht mehr vollbringt? Es gibt tatsächlich Christen, die das sagen. Wir müssen vollbringen, was Gott jetzt nicht mehr tun kann oder tun darf. Wir müssen mit unserem freien Willen dies und jenes erreichen, vieles mehr. Das sind die Abirrungen auf dem breiten und auf dem schmalen Weg zu gleicher Zeit. Das Amt für Gott besteht in unserer eigenen inneren Demut und Hingabe an das Wehen des Heiligen Geistes. Denn was wir auf dieser Basis tun, nimmt unser Schöpfer Vater in seine beiden Hände und macht für uns Segen und Frieden daraus. Und wenn wir seinen Segen und seinen Frieden haben, dann stehen wir in seinem Amt. Das ist das, für ihn. Denn persönlich für Gott können wir nichts tun, denn er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Er ist der Vater und wir sind die Kinder. Er ist der Geist, das Feuer. Wir sind ein Strählchen und ein Funke aus dem herrlichen Schöpfermeer seines Feuers. Er ist das große Meer und wir sind ein kleines Tröpfchen. Das Tröpfchen kann nicht das Meer sein, aber die Tröpfchen zusammen sind das Meer seiner offenbarten Güte und Herrlichkeit. Und alles, was wir in den drei ersten Ämtern tun, für uns, zu unseren Gunsten und Segen, für unsere Freunde und für die ganze Menschheit. Das ist zusammengefasst das Amt für Gott. So sagen viele, das Gericht kommt, das Gericht muss kommen. Wann kommt das Gericht? Und sie vergessen, dass wir längst im Gericht stehen. Mindestens in der Endphase ab 1914, laut Offenbarung Johannes. Weil wir nun gerade hier in Mitteleuropa noch auf dem zugedeckten Pulverfass sitzen, so ganz fest tun ist es sowieso nicht, ja? Darum reden wir hier, das Gericht muss kommen. Denken wir an China. Die Millionen, Millionen armen chinesischen Kinder, die vom dritten und vierten Jahr an ihren Eltern weggenommen werden und werden schon systematisch für einen Krieg geschult. Denken wir an die Millionen armen Inder, die verhungern. Die Unruhen in aller Welt, an den Vietnamkrieg und wo und überall das Leid und die Not und die Sorge und all der Kummer grassiert. Es ist vergessen, dass jetzt in Persien auch wieder ein großes Erdbeben war. In Afrika und überall. Ja, das ist ja so weit weg. Das ist noch nicht das Gericht. Diese Toren. Das Gericht geht durch Gottes Hand. Verschuldet haben es die Menschen selbst. Und dass er dieses Gericht auf die Welt raum- und zeitmäßig auslastet, mal hier, mal da, mal dies, mal jenes, Krieg, Katastrophen, Krankheit, Tod und was alles geschieht an Unglücken, das lässt er aus so unerhörter Barmherzigkeit, die wir gar nicht als Menschen richtig begreifen können, eben so verstreut gewissermaßen auf die Welt kommen. Unsere Welt zerstört auch nicht. Wenn unsere Welt einmal als Planet aufhört zu existieren, gibt es auf ihr keine Menschen mehr. Denn Jesus sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die Welt vergeht, oder in der Offenbarung Johannes, der erste Himmel und die erste Erde vergeht. Ja was? Soll Gott wirklich die letzten Menschen mit Donner und Doria untergehen lassen? Einfach in einem so furchtbaren Chaos, dass wir sagen müssen, ja Herr, wo ist denn deine Liebe und deine Barmherzigkeit? Das tut er nicht. Dass wir Menschen gerade in der letzten Zeit die Leiden des Gerichtes miterleiden und erdulden dürfen, das ist etwas anderes. Dürfen. Denn wenn wir Christen, sagen wir, wie manche meinen, vorher entrückt werden, naja, dann hinterher kommt der Kladderadatsch, nicht wahr? Die Hauptsache ist, dass ich weg bin und dass ich nichts damit zu tun habe. Welch krasser Egoismus. Wie die Madame Pompadour gesagt hat, hinter mir die Sintflut. So denken heute leider viele Christen. Leider. Aber wir dürfen dieses Leid mittragen. Wir müssen nicht. Wir sollen nicht. Wir dürfen. Wir sollen freiwillige Mitopferträger sein. Und wenn wir, wie viele glauben, von all dem ausgeschlossen wären, dann würde die Weltmenschheit viel mehr über uns herfallen, als das Gericht jemals es tun könnte. Dann würden sie sagen, da seht ihr, das sind die, die uns das Leid gebracht haben. Analog, die Juden in Rom, das sind die, die Rom angezündet haben. Und sie waren es nicht. Das spiegelt sich alles wieder in den geschichtlichen Folgen, die von Jahrhundert zu Jahrhundert sich unserer Menschheit zeigt. Immer wieder. Nun, meine Freunde, können wir einmal in uns gehen und uns von dem Geist Gottes umwehen lassen, dass wir frei werden vom Totenbuchstaben, aber fest verankert im lebendigen Buchstaben des Wortes Gottes. Dass wir frei werden von dem, was wir uns denken und vornehmen und einbilden, sondern eingeschlossen werden in das heilige, lebendige Gesetz Gottes. Dass wir frei werden von unserem persönlichen Ego, von dem allem, was wir uns vornehmen und was alles so um uns herum ist, sondern uns in das heilige Amt begeben, von dem Paulus im Auftrag Gottes spricht. Wenn wir so die heilige Schrift aufnehmen und so das Wort Gottes erkennen und uns hinter das Licht gewissermaßen stellen, dass wir es auch von der Rückseite aus ansehen können, dann werden wir niemals über einen Irrtum, über einen Widerspruch, über ein falsches Wort stolpern. Dann werden wir wissen, wo ist Wahrheit. Ich bin dazu gekommen und in die Welt geboren worden, dass ich, der Heiland, der Erlöser von alters her, nennt ihn Isai, Jesaja, dass ich von dieser Wahrheit zeuge und ich bin die Wahrheit. Diese Wahrheit wollen wir fest in unserem Herzen einschließen, wollen uns ihr ganz öffnen und wollen den lebendigen Odem aus Gottes Geist über uns wehen lassen. Amen. Heiliger Vater, du unser Herr und Heiland, du unser Erlöser, du unser Arzt und unser Helfer in allen unseren armen Lebensdingen. Dir danken wir von ganzem Herzen, denn du hast uns dein Gnadenwort gegeben. Du hast unser Herz lebendig gemacht. Du hast uns von deinem Geist geschenkt. Siehe, Vater, das alles dürfen wir aus deiner Güte und Gnade entgegennehmen. Aber da sind die vielen und die Armen, die in der Irrung sind. O, lasse sie uns alle einschließen in unser Gebet und in unsere Gedanken, dass wir für sie vor deinem Angesicht dastehen und für sie auch zuständig sein dürfen. Wer nicht sich dir hingeben kann, wir wollen eine arme Seele in uns wie aufnehmen und paarweise so vor dich hintreten. Und du wollest all diese armen Seelen und Wesen segnen, wie du uns gesegnet hast. Wir wissen aber, Vater, dass wir dich nicht bitten können, erst damit du etwas tust. Aber all unser Bitten und unsere Hingabe nimmst du in deinen Segensfluss hinein, der ewig fließt. Wir können deine Barmherzigkeit nicht erhöhen, wir können uns selbst nur in sie hineinbegeben. Und so lasse uns unter deinem Licht und unter deiner Gnade fürder wandeln. Hilf uns in allen unseren inneren und äußeren Lebensdingen, denn wir brauchen dich täglich, Vater, wie alle armen Kinder und alle armen Menschen dich täglich brauchen. Ja, die dich nicht kennen, die dich verachten, die dich nicht lieben, die dich verleugnen, das sind die Ärmsten von allen Armen. Und wie sie sind, so tragen wir sie hinzu im Fürbittgebet. Die Kranken und Krüppel, die Witwen und Weisen, die Hungernden und Frierenden, die Obdach- und Heimatlosen, die Verfolgten und Flüchtlinge, die Geschlagenen und die Gefangenen. Tröste sie alle heim, o unser guter Vater Gott, wie du uns heim trösten wollest, wenn dein heiliges Kommen, komme heim, mein Kind, für uns erfolgt. Lasse uns bereit sein, deinen Ruf aufzunehmen. Dir aber sei Preis und Ehre, Lob und Dank dargebracht, in Ehrfurcht, Liebe und in Anbetung. Amen.